Julian, bevor wir heute anfangen, muss ich unsere Zuhörer was fragen. Wollt ihr eine Band mit uns gründen? Julian ist auch dabei.
Welches Instrument spiele ich? Kannst du mir sagen, Lukas?
Nee, keine Ahnung. Ich weiß, dass du Gitarre spielen kannst, theoretisch,
Ja, glaube ich jetzt
aber
nicht mehr.
gut. Also, seltsame Situation, ungefragt Leute in eine Band einzuladen. Aber genau das macht einer unserer Protagonisten der heutigen Episode. Und damit herzlich willkommen zu Antenne Akihabara. Heute sprechen wir über Catalyst Within und über Pompo Cinephile. Ein Film, den der nicht so connected hat mit mir und einen, den ich sehr liebe.
Ich war auf beide gespannt. Gerade Pompo war ja so ein Ding, was wir in der Hinterhand hatten, wo wir sagen: Ey, haben wir richtig Bock drauf, müssen wir irgendwann einen guten Zeitpunkt finden.
Haben wir nie.
Und Colors Within ist das neue Yamada-Film. Da habe ich mich natürlich ein bisschen drauf gefreut, aber dann auch schon ein kleiner Dämpfer, als so ein bisschen die ersten Bewertungen rauskamen. Darum bin ich aber, glaube ich, auch gut mit realistischen Erwartungen reingegangen, was für mich zumindest, glaube ich, ganz zuträglich war bei dem Film.
Ja, also ich bin in den Film tatsächlich auch nicht wirklich mit Erwartungen reingegangen, aber ja. Hab mit dem dann tatsächlich auch nicht so gewiped. Aber dann lass uns doch direkt reingehen und ins Detail, beziehungsweise im Detail über The Colors Within, Kimi no Iroh sprechen.
Gerne. Ich habe ja schon gesagt, der neue Yamada-Film. 2024 ist der, glaube ich, in Japan rausgekommen. Jetzt dann Ende April bei uns im Kino gewesen, nachdem er auch einmal verschoben wurde. Im Februar sollte er, glaube ich, am Anfang des Jahres stattfinden. Und weiterhin, Yamada ist jetzt ja nicht mehr bei KyoAni. Das heißt, hier wurde es produziert bei Saintsaru, so wie auch ihr letztes Werk oder letzten zwei, was heißt, sie hat nur Heike Monogatari gemacht seitdem?
Ganz ehrlich, ja, Heike Monogatari. Das ist aber eigentlich auch eine ziemliche Erfolgsvita bei KyoAni zu lernen und dann bei Saintsaru Regie zu führen. Ja, kann man schon mal machen.
Der Film, an den der am meisten erinnert, würde ich halt sagen, ist auf jeden Fall Liz in the Bluebird. Also wenn man sich Character Designs anschaut, als auch, dass natürlich Musik sehr im Fokus ist, als auch Kensuke Ushio wieder die Musik macht. Das heißt, da kann man dann so ein bisschen Schlüsse natürlich noch drauf ziehen. Genau, aber um was es grob geht, weil das fände ich ein bisschen interessant, das Setting.
Ein bisschen nur.
Ja, weil es schon ungewohnt. Ich wollte mich danach eigentlich noch informieren, aber ich habe nichts mehr so ganz schauen können. Denn es geht grob um unseren Hauptcharakter Tutsuko, die in Japan an einer christlichen, schrägstrich katholischen Mädchenschule lernt. Sie zumindest auch noch teilweise da wohnt. Und dieses Setting kennt man ja schon, wenn man so ein bisschen Yuri-Anime schaut. Ich habe mich dann gefragt, ist das eigentlich nur so ein Anime-Trope? Hat das irgendwie einen realistischen Ursprung gehabt oder so? Aber da bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. Zumindest kann man aber sagen, dass es diesmal, gerade auch was, wenn es um katholische, christliche geht, ein bisschen realistischer ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie andere japanische Medien, gerade wenn es um Fantasy geht, wo dann die Kirche auch böse ist, aber dass dann vielleicht auch mal korrekt gebetet wird oder halt auch mal gesungen wird oder so.
Ja, ich muss sagen, dieses Setting ist schon, ehrlich gesagt, ziemlich hart abgegriffen, oder?
Ja,
Also
so.
nicht nur jetzt in Yuri-Anime oder sonst irgendwo, sondern das ist halt auch, ich habe das Gefühl, es gibt auch so mindestens drei Kika-Filme mit der Prämisse.
Ja, darum, ich sag ja, ich weiß gar nicht, wie es im Japanischen so ist, ob es dann irgendwie vielleicht mal den einen Manga, Shoujo-Manga irgendwie in den 80ern gab, die sie mal Setting genommen hatten, seitdem nehmen sie es alle, oder ob es wirklich so ein paar christliche Mädchenschulen in Japan gab. Aber gerade wenn man auch schaut, natürlich dann irgendwie amerikanische Filme und so weiter, Mädchenschulen, gerade auch christliche Schulen, ist da natürlich komplett im Zeitgeist schrägstrich in der Kultur drin, und da kann man das natürlich schon kennen, aber ich fand zumindest da ganz interessant, dass halt auch mal sowas passiert, dass sie jetzt auch einigermaßen korrekt beten oder so.
Ja, ich weiß nicht. Ja, ich finde das Setting halt nicht so
Okay.
besonders. Das ist halt, es fühlt sich halt auch irgendwie total beliebig an. Naja, ja.
Aber um was es dann insgesamt so grob geht. Also unser Hauptcharakter Tutsuko hat so ein bisschen Synästhesie. Das kennt man ja eher so, dass man vielleicht Musik als Farben sieht oder ähnliche Dinge. Hier ist es so, sie kann Menschen als Farbe sehen. Das heißt, sie begegnet Leuten, die haben dann manchmal intensivere Farben, manchmal weniger intensiver und dann natürlich verschiedene Farben. Und in dieser Schule gibt es so einen Senpai-Charakter, das ist Kimi, die ihr sehr blau erscheint. Die aber am Anfang des Filmes anscheinend dann die Schule abbricht und irgendwo in einem Buchladen arbeitet. Und als dann Totsuko sie mehr oder weniger findet, als auch so ein bisschen konfrontiert, kommt dann noch Rui dazu als dritter Charakter, männlicher Charakter. Und die drei gründen eine Band, so wie Lukas eben gerade eine Band gründen wollte. Genau. Und.
Also, ich möchte kurz festhalten, exakt so. Also, Totsuko und Kimi stehen da. Rui kommt dazu. Totsuko, ach so, bist du in der Band mit uns? Und es war nicht vorher abgesprochen oder so. Wir haben gerade beide darüber gesprochen, dass sie theoretisch Instrumente spielen können. Beide so auf Beginnerniveau. Rui kommt dazu. Lass uns eine Band gründen. Also, wir drei jetzt. Also, sie hat auch schon zugesagt. Also, hat sie nicht, aber. Was soll sie machen?
Genau. Dann haben sie halt ein bisschen Jam-Sessions. Geht dann halt auch noch so ein bisschen dann ums Familienleben von Kimi und Rui so ein bisschen. Und am Schluss gibt es dann noch einen Auftritt. Das ist einfach so grob die Handlung. Wollen wir über ein bisschen Charaktere reden, allgemein gehalten, was du so sagst? Willst du einfach so reinhauen?
Ja, klar, warum nicht?
Okay.
Also, ich glaube, für mich gibt es nur den einen Charakter. Nein, aber im Prinzip, ich finde halt, ich finde unsere Protagonistin Totsuko ist so ziemlich uninteressant, ganz ehrlich. Ich finde, Kimi, hattest du ja gesagt, sie ist eher schüchtern und eher so zurückhaltend. Finde ich auch total uninteressant. Also, ja, ich weiß nicht. Sag du was zu denen, sonst mache ich jetzt weiter.
Ich
Sonst
glaube,
bleibt es so stehen.
das größte Problem ist, der Film zwischen Subtilität und Simplizität, also simpel sein und subtil sein, ist schon ein krasser Grat, wo man halt vielleicht mal auf die eine oder andere Seite fallen kann.
Naja, gut, du. Ich finde, im Prinzip. Ja, es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Es ist eine sehr einfache Story, die sehr langweilig erzählt wird und dann eigentlich auch recht lang gezogen wird. Also, es hört sich negativer an, als es ist, aber es ist halt so ein Vibe-Film, der hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. Das letzte Drittel war ganz spaßig, deswegen ist der sogar, würde ich sogar sagen, ja, der ist halbwegs sehenswert, aber. Eigentlich mag ich den Film nicht so gerne.
Ja, ist halt echt ein krasser Slice of Life. Also wirklich, dass wir jetzt teilweise einfach nur so sehen, wie die halt so ein bisschen leben, aber halt nicht so interessant, weil Jugendliche haben nicht so ein interessantes Leben.
Ja, es ist halt so.
Merkt man in den Dialogen, Kimi ist ja auch einfach sehr ruhig, wird nicht viel auch miteinander erzählt, auch leise. Das Ganze zieht sich auch durch, weil ich dachte am Anfang, Totsuko, entweder die Stimme kenne ich oder was ich eher gedacht habe, das merkt man auch öfters mal bei bestimmten Filmen, das ist natürlich gerade auch bei Ghibli-Filmen, aber zum Beispiel auch sowas wie einen. Ja, wir hatten jetzt zuletzt natürlich Satoshi Kon und so weiter. Wenn es dann keine Seiyuu sind, ich habe auch noch mal geguckt, also alle drei der Main Character ist von jemandem gesprochen, der nicht in der Anime-Industrie ist. Und das ist halt alles so ein bisschen subtileres Voice Acting auch.
Ja, was halt dem Film auch nicht so unbedingt zuträglich ist, weil, wie du schon sagst, wenn es so subtil wird, dass es einfach nur noch simpel ist, dass es einfach nur noch, ja, what you see is what you get und ganz einfache Charaktere sind, dann, ja, naja, wird es auch schnell langweilig. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, es gibt so ein paar Sachen, die fand ich gut. Ich fand die Vormundcharaktere, die Elterncharaktere, kann man ja nicht so richtig sagen. ganz gut. Wir haben für Totsuko haben wir so die eine Schwester in dem Internat, die früher auch in einer Rockband war und sie da so ein bisschen unterstützt, aber halt sehr so unauffällig. So, ihr fällt auf, dass Totsuko jemanden auf ihrem Zimmer hat und sie sagt nichts dazu. Ihr fällt auf, dass Totsuko halt Armen außerhalb vom Gebet verwendet so, und sagt so, ey, du solltest aufpassen, vor wem du das machst. Sie sieht sie alleine beten und sagt, hey, das Gebet, was du aufsagst, ist ja ganz toll, aber vergiss nicht, dass dieser und dieser Teil auch noch dazu gehört und hilft dir so ein bisschen, ja, sich zu entwickeln. Das ist so dieses Typische, was man von so einem Vormund Charakter möchte. So, wenn ihr auffällt, hey, Totsuko ist vielleicht in nicht so dem besten Spot, ihr zu sagen, hey, aber denkt noch dran, das und das. Das ist tatsächlich subtil gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Ich mochte auch Kimis Großmutter, die ja auch sehr supportive ist und wir wissen nicht ganz, was mit den Eltern ist, aber die Großmutter hat Kimi und ihren größeren Bruder aufgenommen, was ja auch schon ganz cool ist. Und die Großmutter scheint auch zu sagen, hey, du bist in der Band, das ist toll. Und dann kommt Ruis Mutter noch dazu, die eher wenig Screentime bekommt. Aber gerade Rui macht sich selbst sehr viel Druck, irgendwie die Familienklinik zu übernehmen, Arzt zu werden etc. Und als er dann seiner Mutter sagt, hey, ich habe auch diese Musik als Leidenschaft, als Hobby, sagt sie auch nicht so, und du steigst jetzt aus dieser Band aus, sondern ich glaube, das ist halt direkt weggeschnitten, als er ihr das sagt. Aber sie kommt dann direkt zu dem Auftritt, was so direkt die nächste Szene ist. Das meine ich so, die letzte halbe Stunde von dem Film, da fängt es an zu funktionieren, da fängt es an, so langsam Tempo zu machen. Davor ist halt, passiert halt eigentlich nichts.
Ja, also es tröpfelt halt echt vor sich einfach hin.
Ja.
Ich würde als eine Stärke so ein bisschen bezeichnen, was ich ja vorher schon gesagt habe, was ganz gut jetzt mit den, was hast schon echt super gesagt, den Vormund-Figuren mit reinspielt, ist so ein bisschen die Zurückhaltung. Wir haben halt, sage ich mal, dieses Gimmick, dass die ja Synästhesie hat. Das heißt, wir könnten jetzt die ganze Zeit, dass sie überall immer die Leute in Farben sieht und so weiter. Aber das wird gerade auch zum Ende hin echt wenig eingesetzt, was mir gut gefallen hat. Dass so für, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt Rui und Kimi zum ersten Mal die Musik, die sie zusammen geschrieben haben, zusammengespielt wird, dass sich da sowas jetzt die zwei Farben verbinden oder so. Also echt nicht die ganze Zeit, dass sie halt tausende Szenen hat, wo sie die Leute in Farben sieht, finde ich super. Aber auch, dass es so ein Skript hergeben würde, dass man Melodrama draus macht, was es ja gar nicht gemacht wurde. Das heißt, gerade die Konflikte, sage ich mal, die eigentlich nur die zwei Teenager mit sich selbst haben, weil sie ja die ganze Zeit nicht den Vormundfiguren das gesagt haben. Aber selbst da ist es ja keine Auflösung, wo sie dann irgendwie weinen oder irgendwie die Eltern enttäuscht sind oder die Vormunder, also die Oma.
Ja, das ist das so ein bisschen. Also es gibt schon diese inneren Konflikte, aber ich finde, also gerade bei Rui ist bis zum Ende eigentlich nicht klar, dass er einen inneren Konflikt hat. Dann sagt er seinen inneren Konflikt vor den anderen beiden einfach auf und löst den in der nächsten Szene auf. So, das ist nicht cool. Das ist nicht spannend. Das ist halt einfach gar nichts. Der Konflikt mit Kimi war noch der, der am, ja, besten formuliert ist, wo du dir das auch gut vorstellen kannst, weil sie ja die Schule verlassen hat und es ihrer Großmutter nicht sagen will. Ist ja alles in Ordnung, das verstehe ich voll. Aber auch Totsukos Konflikt oder Konflikte sind alle so, ja, unterschwellig. So passiert halt nichts, bis sie hingeht und die auflöst.
Ja.
Also auch das, ich verstehe, dass man das machen kann, will. Das ist auch ein guter Aufhänger, aber es gibt halt zu wenig Informationen, dass da wirklich Spannung aufkommt oder sowas.
Ich habe zumindest da mich ein bisschen mit identifizieren können, weil ich auch so in den letzten 2, 3 Jährchen eine Situation hatte, die ähnlich war, wo dann auch bei mir, lustigerweise, ein bisschen melodramatischer Anime-esker, aber die Reaktion, dass halt dann einfach die anderen Konfliktparteien gegenüber halt es nicht so dramatisch sehen und halt einfach so es wahrnehmen. war halt dann ähnlich. Und das fand ich dann so, ah, okay, ja, es stimmt einfach schon, so wie das dargestellt wurde. Ich habe aber auch so dran denken müssen, als am Schluss der Auftritt war und dann halt Ruis Mutter kommt. Das wäre halt so ein perfekter Anime-Moment gewesen, wo andere Anime dann einfach so, dass sie anfängt zu weinen und ach, das ist entweder seine Bestimmung oder ach, das wollte er immer. Das wird ja gar nicht zum Glück gemacht. Das fand ich auf jeden Fall darum Zurückhaltung. Hat mir ganz gut gefallen.
Ja. Wir haben noch nicht über Rui gesprochen. Er ist halt einfach der Goat. Er ist halt einfach so ein richtig flamboyender Junge. Und ich feiere ihn. Ich mache mich sehr über ihn lustig, aber ich feiere ihn auch. Er ist sehr bullyable.
Als er einfach mit dem Theremin auftritt. Absoluter Banger.
Ja. Also er spielt Theremin so, das ist schon die eine Sache. Er hat halt auch sein Flip-Phone, was halt
Ja,
auch
dieses
so
Rotierende.
genau reinpasst. Der Anzug, den er anhat auf der Bühne am Ende.
Groovy Baby, richtig an Austin Powers erinnert.
Ja, Mann, also Rui ist, er ist einfach sehr bullyable. Ja, aber ich mag ihn auch. Als Figur passt er da ganz gut rein.
Genau, und so, also so Totsuko war halt die Person, von der wir am meisten mitbekommen haben. Sie ist halt ein bisschen verpeilt, wird sie ja so dargestellt. Gerade am Anfang, wo sie auch richtig high und Kimi war. Wo sie sieht und dann erstmal alles ist schön und dann, wo sie weg ist, dann erstmal Entzug gehabt. Aber das Ballettding war zumindest ganz interessant, aber war jetzt auch nicht so. Ich dachte, okay, wieso das jetzt da auch noch mit reinkommt, interessant, aber jetzt dann doch nicht so.
Ja, das ist eine von diesen vielen Storyfäden, die einfach so ins Nichts gelaufen sind.
Ja.
Ist halt ein bisschen schade.
Sie ist halt einfach cute, als gerade so ich auch ihr Casual Outfit, als auch als sie am Schluss dann beim Auftritt mit dem Keyboard so erstmal beim ersten Song nur mit diesen zwei Zeigefingern auf die zwei Noten spielt oder so.
Das macht sie bis zum Ende übrigens.
Sicher? Nee, zwischendrin habe ich auch gesehen, dass sie mal so, keine Ahnung, fünf
Im
Finger.
finalen Konzert spielt sie immer noch mit zwei Fingern.
Ja, nee,
Oder
da
wieder.
macht sie, irgendwann macht sie aber auch was bisschen komplizierteres. Aber das kann auch sein, dass sie
Okay.
einfach nur so fünf Noten mehrmals, aber gut.
Ich fand auf jeden Fall die Musikauswahl am Ende beim letzten Konzert ganz gut.
Absoluter Banger. Also wirklich, die Musik ist
Ja.
absolut großartig. Es ist halt kein komisches J-Pop-J-Rock, sondern es ist echt ein bisschen was Besonderes. Also das war so mit einfach das Highlight, fand ich. Also es war
Aber im
echt
Großen
richtig
und
nice.
Ganzen, würdest du am Ende den Film empfehlen?
Also für die Visuals, Cinematografie finde ich halt super. Sonst, du sagst ja, ist ein Vibe-Film. Wenn man gerade irgendwie so eine bestimmte Stimmung braucht, kann man den, glaube ich, dann empfehlen. Aber so allgemein schon ein bisschen schwieriger.
Ja, bei mir geht's ähnlich. Ich finde halt, ich komme halt aus der Perspektive, dass ich damit nicht gevibed habe. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass jemand, der sich damit besser identifiziert, mehr Spaß damit hat. Aber im Großen und Ganzen, sorry, es ist einfach ein wirklich langweiliger Film. Er nimmt sich wirklich viel Zeit, um wirklich wenig zu sagen. Und ich meine, es kann ja auch entschleunigend sein, kann ja auch gut sein für einige Leute. Aber ja, außerdem, Julian,
Ja.
geht er 100 Minuten und damit 10 Minuten zu lang.
Wenn man den halt einfach vergleicht mit Yamadas vorigen Film, speziell, was ich ja schon am Anfang gesagt habe mit Listen to Bluebird, ist halt Listen to Bluebird einfach so viel besser. Der Konflikt ist halt besser, Charaktere sind halt stärker. Man braucht auch nicht unbedingt, würde ich sagen, die vorigen Staffeln von Hypico Euphonium. Und da ist das auf jeden Fall leider eher schwächer. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Filme wieder vielleicht ein bisschen besser werden. Ich weiß auch gar nicht, wer das Skript geschrieben hat. Weiß ich selbst? Nee.
Okay, jetzt, da du meine Überleitung so professionell ausgeschlagen hast, können wir trotzdem weitergehen, oder?
Du kannst die Überleitung nehmen, ich kann es schneiden, Lukas, ist okay. Ich kann meins davor schneiden und dann
Nee,
machst du die Überleitung.
nichts wird geschnitten. Das bleibt jetzt so drin. Selber schuld.
Cut, cut, cut.
Der zweite Film, den wir uns für heute angeschaut haben, ist natürlich, haben wir ja auch schon so angekündigt, Pompose Sinnefeil. Ein Film, den Julian jetzt gestern gesehen hat, also ganz frisch hat. Und
Du schon mehrfach, oder?
nee, ich habe den erst einmal gesehen.
Was? Ich dachte, du hättest noch
Aber
zu zweit mir jetzt angeguckt.
nee, ich werde den demnächst auch auf jeden Fall nochmal schauen. Aber bei mir ist es halt so 8 Wochen her oder sowas. Weil Julian hat ja auch schon gesagt, wir haben nach einem guten Spot gefunden, den mit reinzunehmen. Und der Spot war eigentlich vor 8 Wochen schon mal irgendwo da. Und dann haben wir gesagt, nee, besser doch nicht. Und ja, jetzt sind wir hier und sprechen über Pompo.
Pompo, Pomponette Joel Davidovic. Geiler Name. Ich liebe Japan.
Ja.
Ist ein richtiger Nasenwurst-Name.
Ich finde es auch geil, dass sie ihren Namen nicht abgekürzt haben, aber von ihrem Opa, von Petersen JD, haben sie den Namen
JD.
abgekürzt.
Wir können gleich mal damit einsteigen. Du bist auf jeden Fall der größere Cinephil. Also du schaust viel mehr normale Filme, Hollywood-Filme. Ich echt wenig, speziell gerade die letzten Jahre.
Ich schaue tatsächlich recht wenig Hollywood-Filme.
Ja, aber so insgesamt Kino. Und ich glaube,
Ja.
auf jeden Fall hast du auch mehr Wissen als ich. Also gerade an
Ja,
Klassikern
das
hast du auf jeden
stimmt.
Fall mehr
Das
gesehen.
stimmt.
Und ihr habt einen fucking Filmabend. Also bitte, wo ihr euch jetzt wieder trefft und dann ein
Herr
paar Filme
Filmabend ist
guckt.
jetzt nichts Besonderes, Julian.
Ja,
Es hat nichts mit Cinefile zu tun. Es hat was damit zu tun, Freunde zu haben.
genau, das heißt, falls es da irgendwelche Anspielungen zu auch berühmteren Filmen oder ähnliches gibt, habe ich die wahrscheinlich eher verpasst als du. Willst du kurz erklären, was es geht?
Klar. Und zwar geht es hauptsächlich um Pompo oder wie du schon gesagt hast, Joël Davidovich Pomponette, eine ja, Hollywood-Producerin oder Nannywood ist es, glaube ich.
Ja, alles mit ja.
Hier. Genau. Und sie, ja, sie motiviert Jean und Natalie, also ein Regisseur und eine Schauspielerin, eben einen Film zu ja, kreieren unter ihrer Firmenherrschaft als Produzentin. Und sie gibt denen so ein bisschen das mit, was sie von einem Film möchte, was sie von einem Film erwartet. Dazu kommt halt noch so ein bisschen, sie ist die Enkelin von einem sehr bekannten Regisseur und ist auch sehr bekannt in Nannywood, aber eher dafür, B-Movies zu produzieren. Ihr Bekanntheitsgrad hilft ihr halt aber dann, große Schauspieler auch fürs Projekt zu gewinnen, ein gewisses Funding zu sichern, sodass Jean sich komplett auf das Kreative konzentrieren kann. Und im Prinzip ist es auch einfach ein Vibe-Film, wo wir dabei zuschauen, wie dieser Film entsteht. Und bei dem musste ich halt aber eigentlich die ganze Zeit mit einem dicken Grinsen vorm Fernseher sitzen.
Ja, also ich habe mich ja richtig auf den Film gefreut. Gerade wenn man sich überlegt, okay, wenn es um Film geht, du hast ja zumindest auch schon Million Actress geguckt. Aber da kann man als Anime mit Animation halt richtig geile Dinge machen. Und dann habe ich auch schon im Vorfeld, hat man schon die eine oder andere Szene vielleicht mal gesehen. Da war auf jeden Fall mein Hype groß. Und gerade auch schon die ersten 15, 30 Minuten waren halt so tolle Shots dabei, hatte richtig Bock gemacht. Also da war schon echt so ein paar Highlights. Also die eine Szene kommen wir dann noch gleich dazu, die habe ich glaube ich jetzt schon irgendwie so 10 Mal wiederholt oder so. Also wirklich, ich habe von
Welche Szene? Da, wo er den Film schneidet oder eine andere Szene?
die Pfützenszene.
Weil, okay.
Ach, die
Ja,
Pfützenszene
okay,
ist so
das.
scheiße geil!
Die ist schon gut. Die ist schon gut.
Ah, holy
Nee,
fuck, ist
okay,
die
das
gut.
wäre nicht so das, wo ich zuerst gesagt hätte, das ist offensichtlich was, was man häufig wiederholen möchte. Also doch schon, das ist offensichtlich was, was man häufig wiederholen möchte. Aber das ist, glaube ich, nicht die beste Szene dafür. Ich finde, das Schneiden war schon. Ah, obwohl vielleicht ist es einfach im Kontext vom Film ein größeres Payoff als jetzt diese Pfützenszene. Aber die Pfützenszene wäre dann besser animiert. Ja, kann ich schon sehen.
Interessant ist auf jeden Fall, am Anfang denkt man, glaube ich, dass es auf jeden Fall ein Film ist über Jean als auch Natalie. Aber so wie er auch auf mal jetzt eigentlich angezeigt wird, ist Natalie doch eher Supporting Cast.
Ja, es ist mehr über Jean und Pompo.
Ja, und selbst Pompo ist ja dann auch irgendwann mal weg. Also sie ist dann, glaube ich, auch erstmal so letzte Hälfte, auch nur noch irgendwie so ein Viertel davon da, so ungefähr. Also, das ist dann eigentlich größtenteils Charakterfilm über Jean. Was ja auch dann Sinn macht, wenn man sich so ein bisschen die Message und so weiter überlegt. Genau. Wie würdest du hier am besten vorgehen wollen?
Also für mich ist, glaube ich, am interessantesten, wir können mal so die Hauptcharaktere durchgehen, also gerade Jean, Pompo, Natalie, Martin.
Ja.
Und drüber sprechen, wie die da zu Filmen stehen, wie die miteinander interagieren. Mistia können wir auch noch mit reinnehmen, die ja dann später dazukommt. Und dann, wenn wir darüber uns gefreut haben, können wir kurz über diesen ganzen Bankenengel sprechen und dass das eher so mit war, dass das tatsächlich so der größte
Kritikpunkt ist. Ja, das auf jeden Fall ist so ein Fleck auf dem Ganzen, leider.
Ja.
Aber genau, mit welchen von den Charakteren willst du am liebsten anfangen?
Wir können mit Pompo starten, weil ich mich auch sehr damit identifiziere, was sie teilweise erzählt.
Okay.
Nein,
ernsthaft. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst, ja.
Pompo hat halt so diesen großen, dieses große Thema, Filme sollen 90 Minuten gehen.
Oh, ja.
Erzähl doch das, was du erzählen möchtest, innerhalb von 90 Minuten. Und die Erklärung dafür ist halt auch total sweet, weil sie halt als Kind mit ihrem Großvater, der ja bekannter Regisseur ist, viele Filme geschaut hat. Und sie meinte dann, ja, und so lange still sitzen, das tut mir nicht so gut, das kann ich nicht so, was sich auch in ihr Erwachsenenalter durchaus gehalten hat. Genauso wie ihre Körpergröße wahrscheinlich. Ja, genau. Und da gehe ich eigentlich weitestgehend mit, weil wir sind gerade, wenn wir über das Hollywood-Kino sprechen, glaube ich, an einem Punkt, wo sehr oft Filme verlängert werden, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Und da werden dann Szenen gezeigt, die Quatsch sind, die keinen Sinn machen, die einfach nur da sind, um die Laufzeit zu strecken. Es gibt ja dann irgendwie noch Director's Cuts, wo sich jemand entscheidet, ja gut, der Film war mit 3 Stunden nicht lang genug, wir machen ihn mal 5 Stunden lang. Und alle feiern das, boah, es gibt so viel mehr Kontext. Nein, der Film ist einfach nur länger geworden und hat sich in noch mehr Nichtigkeiten verstrickt. Das ist halt Quatsch, erzähl doch einfach eine kompetente Geschichte stringent durch 90 Minuten. Und das ist so ihr großes Ding, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, ja, da braucht der Film durchaus ein bisschen, also da brauchen Filme durchaus mal mehr Zeit und die kann man denen dann auch geben. Die Filme werden dann aber zwischendrin auch nicht langweilig. Aber ich sehe, wo Pompo herkommt auf jeden Fall. Ja, und dass sie als Produzentin dann eher nur die B-Movie-Filme produziert und nicht so wirklich die Ambition hat, zu sagen, okay, jetzt mache ich den großen Oscar-Blockbuster, finde ich, ist halt auch interessant, ist halt auch ihre Choice, einfach zu sagen, hey, ich glaube, ich kann das nicht so gut. Obwohl sie gerade mit ihren B-Movies ja schon eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Was halt dann auch interessant ist, zu sagen, boah, wenn ich weiß, ich kann nicht mit den großen Kunstwerken mithalten, dann versuche ich es gar nicht. Und dann wagt sie ja ihr Shot mit Sheen.
Ja, sie hat ja auch noch so ein bisschen, dass sie ja sagt, Tearjerker, also melodramatisches Zeug, ist einfach, um die Leute zu begeistern. So ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es sagt, lustiges, dummes ist halt schwerer, weshalb sie ja dann auch die B-Views macht. Ist auf jeden Fall interessant, gerade auch die 90 Minuten. Ich glaube, wenn ich irgendwie auch mal einen Film machen würde, was natürlich nie passiert, aber so 90 bis 100 Minuten ist auch sowas, wo ich gemacht hätte. Das ist, glaube ich, wo ich anpeilen würde, finde ich auch heutzutage ein bisschen interessanter, glaube ich. Gerade wenn man ins Kino geht, so längere Filme für zu Hause ist für mich dann schon okay. Aber ja, das ist auf jeden Fall recht interessant einfach, Pompo. So ein bisschen ihre Ansichten zu dem Ganzen. Wir haben ja dann auch sofort die Einführung von ihr, weil wir dann sehen, was für ein Film entsteht, als auch ihr Opa, der dann so anscheinend so ein bisschen auf sie abgefärbt hat. Weil wir haben das Anime-typische, dass wir zuerst sehen, dass irgendwie Brüste mit Tentakeln und dann geile Ärsche müssen irgendwie das Bild füllen und so weiter. Und sie hat ja auch noch so ein bisschen das Ding, dass sie sagt, solange die Hauptschauspielerin, Lead Actress, solange sie gut aussehend ist, reicht das für den Film.
Ja, da kommt dann auch Mistia ins Spiel. Wo ich so ein bisschen, das fand ich übrigens super interessant, wie sie eingeführt wird. Und ich dachte, sie wird jetzt irgendwie so diese hochnäsige Schauspielercharakter sein. Aber nee, sie ist halt wirklich gut, sie ist wirklich nett und sie ist auch direkt zu Jean so freundschaftlich, obwohl er nur Produktionsassistent ist. So, das hat irgendwie gut getan, auch mal das Drama auszuschalten und zu sagen, ja, wir haben ja alle dasselbe Ziel, lass uns einfach einen guten Film produzieren. Und das ist ja auch was sich dann durch den Film durchzieht, weil mit Martin Braddock haben wir ja dasselbe Thema und so. Er ist legendärer Schauspieler, eigentlich im Ruhestand und hat eigentlich keine Lust mehr, Filme zu machen. Aber weil Pompo ihn überzeugt hat, ist er jetzt bei dieser Produktion dabei. Und bei dem dachte ich dann so, jetzt kommt aber der etwas Hochnäsige. Und der ist auch komplett normal und komplett ein netter Typ. Und das fand ich, das rechne ich dem Film ehrlich gesagt hoch an.
Ja, ich fand aber zumindest halt ganz interessant, wenn man schon einen Film hat, der Pompo the Cinephile heißt, also Cinephile, okay, was heißt das jetzt genau? Und Pompo ist dann schon so ein Charakter, wo man schon denkt, okay, der schon nicht das, was man unter einem Cinephile versteht, denken würde. Das ist halt so, okay, nur 90 Minuten soll es lang sein, ihr verschwendet die Zeit des Publikums, wenn es länger ist, wir brauchen halt irgendwie Eye-Candy so ein bisschen. Das wirkt ja schon eigentlich so als Gegenthese zu, sag ich mal, Filmfans, würde ich jetzt einfach mal so kurz so sagen.
Ja, das stimmt, aber sie ist halt in der, sie spielt ja auch mehrere Rollen in dem Film, sie ist ja nicht nur der Filmfan, der Cinephile, sondern halt auch die Produzentin. Und da spielt, als Produzentin spielt sie natürlich sehr dieses Filmbusiness. Als Filmliebhaberin hat sie halt so ihre eigenen Präferenzen. Also das Business-Spielen sehe ich so unter, ja, und da müssen dann Brüste wackeln und dies und das. Ihre eigenen Präferenzen als Filmliebhaber sind halt, die Filme sollen 90 Minuten gehen. Und das respektiere ich so. Also, dass sie auf der einen Seite ihren Job macht und auf der anderen Seite Filmliebhaber ist, sich aber auch von anderen abkapselt, indem dass sie eben eine nicht so weit verbreitete Meinung hat und sagt, ja, Filme müssen halt auf dem Punkt sein.
Ja, und das fand ich zumindest ganz einfach interessant, weil der Film transportiert natürlich das, was die Leute dahinter sich vielleicht denken. Dann könnte man jetzt auch sowas Einfaches machen wie, okay, sie sagt es dann halt alles. Am Schluss hat Jean halt dann den, keine Ahnung, 2,5 Stunden gemacht, den sie dann mag und hat sie dann so ein bisschen, dass sie falsch liegt. Und dass das nicht passiert, rechne ich dem Film auf jeden Fall gut an. Dass da so ein bisschen was Komplizierteres draus gemacht wird, sage ich mal so.
Ja, also wir können dann auch mal weitergehen zum nächsten Charakter, zu Jean, der, glaube ich, die meiste Entwicklung auch erfährt. Am Anfang Produktionsassistent, am Ende gefeierter, ja, Regisseur. Er hat noch nicht so eine gefestigte Haltung zu Filmen, aber er hat Potenzial, was Pompo erkennt und ihn eben deswegen in dieses Regisseur-Ding reinwirft. Und er muss erstmal gucken, wie komme ich damit klar, was muss ich als Regisseur alles machen. Und das bildet sehr seinen Charakter. Dazu kommt dann eben auch Natalie, die als Schauspielerin unerfahren ist. Aber Pompo und Jean erkennen, okay, wir haben, beziehungsweise erstmal Pompo erkennt, ich habe einen Film, den ich mit ihr machen möchte und Jean soll die Regie dafür übernehmen. Und dann fangen sie eben an, diesen Film zu produzieren und Jean wird in diese Regisseurrolle geworfen. Alle sind total nett zu ihm, wie gesagt, auch Martin Braddock geht zu ihm und sagt, hey, du bist der Regisseur, ich freue mich schon, mit dir zu arbeiten. Pompos Opa gibt ihm noch so den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg und dann fangen sie halt an zu filmen. Und es funktioniert auch alles weitestgehend ganz gut. Jean kann sich so ein bisschen ausprobieren, kann verschiedene Szenen ein bisschen öfter aufnehmen, kann schauen, welche Kamerawinkel, welche Einstellungen ihm gefallen. Da ist auch das ganze Team mit dabei. So sein Problem wird erst im letzten Drittel des Films wirklich bekannt. Und das ist, er muss diesen scheiß Film schneiden. Und jeder, der sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, okay, wir haben viel mehr Szenen gedreht, als letztendlich im Film landen. Was schneiden wir erstmal raus? Was kommt in den Film rein? Was kommt raus? Und währenddessen, auch beim Zusammensetzen von verschiedenen Szenen und von dem roten Faden über die gesamte Handlung, fällt ihm auf, Mist, da fehlen ein paar Szenen. Die stehen so nicht im Drehbuch, aber die will ich haben, die brauche ich. Und bei den paar Szenen hätte ich gerne eine andere Einstellung gehabt. Und natürlich ist das dann Konflikt. Er geht auf Pompo zu und sagt, hey, wir müssen nachdrehen. Pompo sagt, Timeline-Budget, schwierig, was stellst du dir vor? Und dann kommt so der große Konflikt, so im letzten Drittel, wo es nicht mehr nur Vibes ist, sondern wo es auch ist, wie kriegen wir die Reshoots in den Kasten, damit wir das ordentlich schneiden können, damit der Film am Ende dabei rauskommt, den Sheen machen will und den Pompo sehen will. Da gehen wir, glaube ich, später nochmal drauf ein, weil das ist wirklich dann auch der Punkt, wo ich sage, da verliert sich der Film so ein bisschen. Ja, möchtest du noch was zu Sheen sagen?
Er hat auf jeden Fall am Anfang ja sehr viel oder sehr wenig Selbstvertrauen. Also, dass er sich die ganze Zeit runtermacht und ängstlich ist.
Für ihn ist es halt wirklich auch so eine Coming-of-Age-Story, wo er sein Selbstvertrauen aufbaut und so ein bisschen aus seiner Schale kommt.
Fand ganz nett und auch lustig, als Pompo ihm dann auch sagt, weshalb sie glaubt, dass er dafür okay ist, weil er keine glücklichen Augen hat. Und dann fängt sie halt damit an, dass er halt sozialer Außenseiter ist. Und soziale Außenseiter kreieren ja ihre eigenen Welten im Kopf. Und fröhlich sein würde Kreativität zerstören. Dann dachte ich schon so, kleiner Cope, glaube ich. Vielleicht von dem Scriptwriter ein bisschen Cope. Aber okay, freut mich für mich. Das heißt, ich bin nicht fröhlich, zum Glück. Sonst würde unsere Kreativität zerstört werden, Lukas.
Ja.
Genau, aber viel so ein bisschen, es geht ja dann so langsam zum Ende hin, Film dann, dass der Film natürlich dann metamäßig sein Leben repräsentiert. Er muss sich im Film finden und dass dann auch viel man interpretieren muss, natürlich aus den Filmszenen, die dann so zwischengeschnitten werden, wie es ihm so geht oder was er auch erlebt hat. Und da wird er natürlich nochmal ein bisschen breiter Charakter, weil sonst war halt am Anfang, wie er sich so langsam findet in dieser Regierolle. Aber dann ist er ja recht, wirkt er recht kompetent, bis es dann darum geht, okay, mit dem Schnitt, was er jetzt genau im Film finden muss. Und dann wird er nochmal ein bisschen mehr ausgebaut.
Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, am Anfang macht es so ein bisschen, ja, Anstalten, dass Natalie so unser zweiter Hauptcharakter wird. Was dann ja schnell aufgelöst wird, beziehungsweise über den Film recht klar wird, dass sie doch eher Nebencharakter ist. Sie bekommt halt eine Einführung in ähnlicher Größe wie Sheen. Und da ist dann auch die Szene, die 14-Szene, die du beschrieben hast. Ja, in ihrer Szene geht es im Prinzip darum, beziehungsweise vielleicht sagt man es besser so, Sheen sieht sie auch in diese Pfütze springen. Und ist vollends begeistert und sagt, boah, die Schauspielerin brauchen wir auf jeden Fall, bevor er überhaupt irgendwas mit Regie zu tun hat. Und diese Szene passiert, als Natalie auf dem Weg zu ihrem Casting-Call ist, wo Pompo sie ablehnt, tatsächlich. Aber halt nicht endgültig, sondern Pompo ruft dann Sheen zu sich und sagt, hey, ich habe diese Schauspielerin, ich möchte dich in der Regie haben, weil ich sehe genau den Film, den ich mit ihr machen möchte. Und so geht das ja dann alles los. Und Natalie hat tatsächlich einen ähnlichen Arc. Sie ist auch am Anfang eher schüchtern, zurückhaltend. Und es gibt so diese großartige Szene mit ihr und Sheen am Pool von so einer Hollywood-Party, wo sie sich extra rausgestohlen haben und drüber sprechen.
Du hast vergessen, vorher die wichtigste Szene zu nennen, als sie den Fortnite-Dance macht.
Und sie sprechen dann eben darüber, dass sie beide das Gefühl haben, dass sie in einer Sache sind, die zu groß für sie ist, aber dass sie es trotzdem versuchen wollen. Und das fand ich einen sehr, sehr bewegenden Moment für den Film.
Ja, leider muss ich sagen, sie ist halt für mich komplett bis zum Ende auch flach und eigentlich nur Plot-Device.
Ja, genau, sie bekommt eigentlich auch nicht viel Charakterisierung. Das ist halt ein bisschen schade, weil sie halt stark aufgebaut wird und dann fallen gelassen wird.
Ja, also du hast ja schon gesagt, sie kriegt halt die Einleitung, die ja eins zu eins so widerspiegeln soll wie Sheen, wo er dann so zurückgenommen wird und dann sehen wir ihre Sicht von dem Ganzen. Dann irgendwie, okay, sie kriegt halt jetzt einfach, dass sie jetzt kurz mit Mystia zusammenziehen darf. Aber ihre Hintergrundgeschichte ist ja das.
Das fand ich auch so spannend, einfach zu sagen, hey, zieh mal mit Mystia zusammen. Einfach mach dich eine bessere Schauspielerin, I guess. Mach einfach.
Ja, und irgendwie war das dann auch komisch, als auch dann, okay, sie hat halt...
Ja, vor allem, weil Mystia ja auch so ist, ja, also wenn Pompo das sagt, dann zieh halt bei mir ein. Okay.
Hat man halt so ein bisschen durch die Montage so leichte Charakterinteraktionen zwischen den beiden gesehen. Aber Nathalie hat halt einfach das typische Hintergrundgeschichte mit Hollywood-Traum, wer Schauspielerin werden, kommt halt irgendwie aus dem Lande. Und dann muss er halt sich, wie man es auch schon in tausenden Filmen gesehen hat, mit irgendwie Nebenjobs und dass sie halt eine Auditions schafft und so weiter. Und dann auch, dass sie irgendwie gut in der Schauspielerrolle ist, kam mir dann auch nicht so wirklich in den Szenen drin vor, wo sie ja dann geschauspielert hat. Und am Schluss wurde sie halt noch einmal genutzt, als wo es ums Schnitt geht, wo sie dann irgendwie dabei sitzt. Das darum Plot-Device, dass halt Jean kurz konfrontiert mit, dass andere Leute finden es halt vielleicht doof, dass was von ihnen weggeschnitten wird, aber er ist halt der Regisseur, muss es halt machen oder so. Muss halt an sich so ein bisschen glauben. Und das war's halt. Und das fand ich halt ein bisschen schwach, gerade weil ich ja auch, ich habe ja schon die ein oder anderen Schauspiel, Anime, Manga gelesen.
Ja.
Und da ist dann die Aura besser dargestellt von einem guten Schauspieler.
Das Schlimme ist, dass Mist ja eigentlich den besseren Schauspielerinnen-Arc hat.
Ja,
da. Weil sie ist halt in dieser Rolle, wo sie halt das Eye-Candy für Pompo ist, für ihre B-Movies. Und dann wird sie ja für die Reshoots gefragt, hey, möchtest du diese dramatische Rolle spielen? Und sie sagt, ja klar, mache ich. Und da scheint sie ja dann auch als Schauspielerin, da zeigt sie ihr Talent oder ihre Fähigkeiten und bringt eine komplett andere Figur auf die Leinwand als alles andere, was wir von ihr bisher gesehen haben. Und ich glaube, das ist eigentlich die viel interessantere Schauspielergeschichte, wo man sich denkt, die Karriere ist in der Sackgasse, aber jetzt kommt die große Chance und dann liefert man auch ab. Das fand ich schon auch interessanter leider als das, was bei Nathalie passiert ist.
Ja, da ist auch einer meiner Lieblingsszenen im ganzen Film, weil man halt mit so wenig so viel noch einem Charakter geben kann, war, als Mystia zum ersten Mal noch das erweiterte Skript liest, wo sie ja dann sich so vertieft, wo man dann so richtig merkt, okay, sie ist halt richtig starke Schauspieler oder liebt halt Schauspiel so richtig sehr, dass sie halt kurz in diesen, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden halt gerade richtig drin ist. Und danach kommt ja dann das Ganze, dass sie halt dann die Rolle annimmt. Aber das war halt wirklich einfach nur so wenig, hat aber so viel gebracht. Und das fand ich richtig stark, die Szene. Die hat mir richtig gut gefallen. Mystia an sich natürlich, finde ich super, vom Character Design, 7 roten Kleid, holy shit, liebe ich. Und also sie hat auch für mich so ein bisschen so Trigger-eskes Design. Also da habe ich mich auch schon an das eine oder andere
verstehe, was du meinst.
Erinnert gefühlt. Genau. Aber sie kam ja da auch nicht so oft natürlich vor, weil sie nicht im Film vorkommt. Erstmal.
Ja, das stimmt. Weil sie eigentlich auch nicht im Casting ist für den Film. Sie wird ja dann erst für die Reshoots dazugeholt.
Richtig, aber gerade am Schluss dann nochmal, als sie sagt, hier, ich wollte halt nicht gesehen werden, weil ich halt die Hauptdarstellerin sein will in einem Film von Jean und mit Nathalie zusammen, ist halt schon genau das fortgeführt, was man durch diese eine Szene im Skript gesehen hat, ist halt genau ihr Charakter, dass sie halt richtig hungrig ist als Schauspielerin. Richtig geil.
Dann der große Schauspieler Martin
Murdock. Muss man sagen, dass es der Schauspieler Nummer 1 ist? Der beste Schauspieler? Muss das sein?
Ich finde, die Darstellung ist ein bisschen weird, aber ich finde die Figur so interessant, weil er ist ein guter Schauspieler, er ist sehr umgänglich, er ordnet sich auch dem Regisseur, obwohl der Regisseur noch gar keine Erfahrung hat, unter und sagt, wir machen den Film, den du machen möchtest. Und ich finde, durch das, dass er die ganze Zeit so sympathisch ist, merkt man nicht, dass er halt eigentlich auch total sexistisch ist. Dass er eigentlich so dieses typische Hollywood-Ding hat, nachschätzen, können wir später nochmal irgendwie zusammenarbeiten, kannst auch auf mein Zimmer kommen, etc., etc. Ich bin übrigens Martin Braddock, ich bin der größte Schauspieler aller Zeiten. So, ja, das ist so ein bisschen interessant, dass er dann eben auch eine Figur ist, die total umgänglich ist, dass er als der Top-Schauspieler natürlich sich dem Regisseur unterordnet, auch wenn der deutlich weniger Erfahrung hat, weil nur so kann man zusammenarbeiten, nur so kann man einen Film machen. Aber dass er natürlich dann trotzdem so diese typischen Hollywood-Klischees erfüllt, gerade von den etwas, ja, erfahreneren Schauspielern, die dann natürlich auch einen gewissen Namen für sich gemacht haben. Ja.
Also, er hat verdient, zumindest am Schluss seine zwei gebräunten Blondinen in den Credits zu bekommen. Weil er ist halt ein chilliger Typ.
Ja. Ja, das ist aber auch so jemand, wo du es fast schon abkaufst, dass die Leute nicht mit ihm wegen seinem Namen irgendwie dann rumhängen, sondern auch einfach sagen, hey, ist schon auch ein cooler Typ.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt so an ihn dranhängen, so ein bisschen die Crew als Charakter. Einfach jetzt mal so,
Die Crew
weil
ist so großartig.
ja, das natürlich, es geht natürlich auch um für den Film drehen. Das heißt nicht einfach, okay, wir drehen einen Film, Schnitt, gleich wird geschnitten, sondern wir sehen halt, okay, ein bisschen Location Scouting, als auch, okay, wie reagieren wir jetzt darauf, wenn unerwartete Dinge passieren, als auch dann der Input der Crew und wie es dann am Schluss natürlich ist mit dem Reshoot, dass die Leute aber sagen, hier nicht gepisst sind oder sowas, sondern unser Director sagt, er will noch mal was richtig rausholen, da sind wir halt dabei. Und musste jetzt keine Gedanken machen, dass wir alle noch mal da sind. Wir haben jetzt Bock, diesen Film noch besser zu machen. Und das ist auf jeden Fall auch ganz cool gewesen, ganz interessant und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Auch wenn jetzt nicht so oft natürlich dann vorkam. Was sagst du da zum Großvater? Soll das auch irgendwie ein bestimmter Regisseur sein? Oder Producer, besser gesagt.
Ja, ich kann mir es gut vorstellen, aber ich würde ihn tatsächlich erstmal als eigenständige Figur sehen, weil natürlich viele auch große Regisseure hast du nicht so viel Einblick in die Privatleben. Deswegen finde ich es interessant, dass er so jemand ist, der seine Leidenschaft an eine jüngere Generation weitergeben will. Das sieht man ja nicht nur daran, dass er mit Pompo eben viele Filme geschaut hat, als sie noch ein Kind war. Filme, die auch wahrscheinlich für sie zu dem Zeitpunkt zu anspruchsvoll waren, was sie halt dann gelangweilt hat und diese 90-Minuten-Sache in ihrem Kopf irgendwie festgesetzt hat. Aber auch, er hat ein offenes Ohr für Gene. Also selbst bevor Gene irgendwie ihm bekannt war als, ah, das ist der Produktionsassistent von meiner Enkelin und soll dann auch noch einen Film für sie Regie führen, sondern er hat auch vorher schon ein offenes Ohr gehabt für ihn und ihm so ein paar Tipps gegeben. Auch wenn das so ein bisschen unter dem Running Gag ist, ah, wer warst du noch mal? Ah, du bist der und der, krass. Ach so, nee, das war falsch, okay. Also das ist schon irgendwie ganz cool. Ich mag ihn halt als Mentorfigur auch sehr gerne, weil er gibt halt nicht so aufdringlich Ratschläge, sondern er ist halt irgendwo da und wenn du ihn triffst und hast halt gerade deine Frage, dann hilft er dir auch und ist auch gerne bereit dazu zu helfen, gibt dir vielleicht noch eine Anekdote dazu und das ist eigentlich voll eine gute Art, einen Mentorcharakter einzuführen, der halt nicht vielleicht die ganze Zeit da ist und dir Tipps gibt und der halt nicht vielleicht im ersten Akt sterben muss.
Ich muss da dran denken, weil so wie wir, glaube ich, erfahren, also er macht jetzt keine B-Movie-Zeug, sondern halt schon ein bisschen.
Ja, also ich habe gedacht, es soll wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung Spielberg gehen, der halt auch viele große Filme hat, viele Blockbuster-Filme auf der einen Seite, aber auch viele Klassiker.
Ja, genau. Also so ein bisschen
So
Masterpiece.
jemand, der bis in sein hohes Alter gearbeitet hat und auch eine Filmografie hat, die wirklich schwere Dramen beinhaltet, aber auch immer so ein bisschen actionreicheres, ja.
Ja.
Und deswegen denke ich so in die Spielberg-Richtung bei ihm.
Genau. Und als er halt gesagt hat, als er eingeführt wurde, war es ja dann, wo er sich mit Pompe unterhalten hat und dann halt dieses Zitat kam mit, ja, der Bildschirm gefüllt mit schönen Ärschen. Muss ich halt dran denken an, war das der Scriptwriter von Reservoir Dogs oder so, der im Konosuba-Movie war und auf Letterboxd die irgendwie eine 5 von 5 gegeben hat. Dafür wurde Kino geschaffen. Und dann so, da muss ich halt sofort dran denken.
Stark.
Dieser ganz ernste, aber halt für sowas ist da natürlich auch noch irgendwie zu haben. Ja.
Aber das, ja, deswegen finde ich, er ist halt auch einfach eine Figur, die Spaß macht, die sehr gut in diesen Film passt, der ja auch vom Ton eher lighthearted ist. Deswegen, ja,
Ja.
großartige Figur.
So, mit der nächsten Figur kommen wir jetzt, glaube ich, aber langsam jetzt so ein bisschen dem kleinen Arc, dem kleinen Fleck, der halt echt nicht gut war. Ah.
Meinst du Alan Gardner,
Ja.
der
Da
Investmentbanker?
will ich kurz einsteigen mit einem positiven Ding. Weil er ist ja so der Charakter, der in der Highschool Jean begegnet ist. Er ist halt dann so ein bisschen der Coole und Jean ist natürlich der Außenseiter. Und dann kommt diese typische Szene, okay, er rempelt ihn an, lässt was fallen, schaut es an. Fand ich ganz gut. Er hat es zwar dann durchgelesen, war so ein bisschen so, Nerd innerlich, aber dann trotzdem freundlich. Und das finde ich ein bisschen realistischer, als dass man dann sofort so, Nerd, was schreibst du denn, das ist ja voll eklig, voll creepy. Das fand ich zumindest ganz gut. Er hat sich wie ein normaler Mensch verhalten.
Ja, auch dieser ganze Arc, in dem Ellen dann merkt, okay, dieser Nerd hat eigentlich auch eine Leidenschaft und die fehlt mir gerade komplett. Also,
Das hat Someone 100 besser gemacht,
ja.
einfach.
Ja, ich muss halt auch sagen, dieses, ja, ich als Investmentbanker habe nicht so wirklich Seele, deswegen versuche ich jetzt jemand anderem zu helfen,
Banker sind da,
ist jetzt
Träume zu
auch
erfüllen.
kein.
Ah,
Ja, ist jetzt auch kein super neue Idee und kein super guter Look für, ja, vor
Ja.
allem, weil dann auch letztendlich die Investmentbanker-Runde, die das Budget freigeben soll, dann auch so war, warum sollten wir? Also ist ja schön, dass du ihm helfen willst bei seinen Träumen. Und so deine Marktanalyse sagt auch, dass es eigentlich wahrscheinlich sehr erfolgreich wird. Aber warum sollten wir?
Ja, und dann halt das Allerdümmste aus dem ganzen Film ist halt, ach, oh, das ist einfach, oh nee, ich dachte so, Leute,
Ja,
was ist das für Bullshit? Ernsthaft muss die
dieses
Scheiße
Dumme
sein?
mit binär zwischen nicht binär, so dieses zweiseitige zwischen Crowdfunding und Investmentbankern und dann konnten die Investmentbanker überzeugt werden, weil das Ding schon fast gecrowdfundet ist
Nee.
und sie sehen, ah, da ist ein Publikum da.
Einfach. Ich hab dieses ganze Meeting gestreamt. Oh nee, Leute, was ein Scheiß ist das?
Ja,
Natürlich wirst du gefeuert und das ist halt alles mega dumm.
Das wollte ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich mag den Film und das ist halt der
Das ist
ultraschlechteste
richtig
Look, den der
Kacke.
Film hat.
Ich dachte,
Das ist die
oh,
schlechteste
gerade
Szene.
weil auch der ganze Arc ist schon so ein bisschen so, ah, ich weiß nicht, okay, könnte ganz interessant sein, weil Finanzierung gehört auch dazu und dass jetzt Pompom jetzt die ganzen Sponsoren oder halt die
Ja,
Finanzierer abspringen.
das Schwierige ist halt, das ist die Lösung für den Konflikt im dritten Akt und es fühlt sich ein bisschen ja, so Deus Ex Machina-mäßig an. Klar, wir haben Alan schon ein paar Mal vorher gesehen und wir wissen auch so, was sein Deal ist, aber dass der dann am Ende mit dem Stream von dem Investment-Meeting die Kohle für den Film klar macht, ist so ein bisschen, okay, hätte man jetzt nicht gebraucht.
Ja, also für mich hätte dann auch klischeehafter was Besseres geklappt, wie irgendwie Ellen war vielleicht auch früher mit irgendwie Jean so halb befreundet, auch ein bisschen filmet, aber ist dann so ein bisschen ausgerieselt. Jetzt ist sie halt im langweiligen Dingsjob. Sowas
Ja,
hätte sogar noch besser
hätte ich
geklappt.
schlechter gefunden.
Ja,
Nee,
aber
hätte ich
das halt auch
schlechter
mit dem
gefunden.
Streaming ist halt so dumm. Wieso könnte man nicht einfach
Ja, das
normal
mit dem
das
Streaming war
Ganze,
dumm.
die ganzen Leute überzeugen, nicht einfach sowas Illegales machen, dass ich einfach sage, wir haben dieses geheime Mi oder dieses Meeting halt, was er eigentlich geheim halten muss. Gestreamt ist halt richtiger Bullshit.
Vor allem, weil, ganz ehrlich, er hat ja vorher auch schon einen guten Punkt gemacht. Er hat ja ganz gut präsentiert, warum der Film das Geld bekommen sollte. Und er hätte auch einfach sagen können, ja, okay, das ist mein Take. Und dann, ohne dieses ganze Streaming-Ding, wäre das wahrscheinlich sogar eine ganz gute Szene gewesen. Weil dann steht halt der Bankdirektor auf, also sitzt in der Szene, die ich mir ausmal, mit in dem Meeting und steht auf und sagt, ey, also ihr ganzen Berater, ihr habt gar keine Ahnung, ich finanziere das. Und nicht so, er kommt die Tür rein und sagt, hey, ich habe den Livestream gesehen, wir finanzieren das. Also man hätte die Szene einfach ein bisschen weniger flashy machen können und dafür besser.
Ja.
Weil, ja, also das, Das ist so das, was den Film von einer 10 von 10 für mich abhält, ganz ehrlich.
Okay, für mich ist das auf jeden Fall der größte Fleck auf dem Ganzen, aber ich muss leider auch sagen, die zweite Hälfte hat mir ein bisschen weniger gut gefallen, was dann auch so manche Sachen mit reingespielt haben. Kurz darauf war ja da auch noch mal, dass Gene halt ins Krankenhaus kommt, was ich auch nicht alles gebraucht hätte. Ihr könnt mir gerne zeigen, dass er irgendwie noch mal erschöpft ist oder halt Burnout-mäßig übertreibt. Aber das hätte man besser machen können, als dass er kurz ins Krankenhaus eingeliefert, aber dann gleich wieder weg. Das fand ich eher so, meh, das hat mir nicht so gut gefallen. Und da bin ich noch unsicher, weil das ist ja dann so der ganze Character-Arc-Schnitt von Gene. Wir sind ja größtenteils dann auch noch nur seine Szenen, wie er halt schneidet. Aber als es dann darum geht, für wen er ja den Film macht. Und dann eher so ein bisschen drüber erzählt, okay, es gab dieses eine Mädchen früher, was halt immer von Kratz gegangen ist. Ich interpretiere das für mich positiv, dass es nur bildlich Pompom ist und nicht Pompom selbst. Weil,
Bombo.
meine ich doch Pompom, weil das fände ich echt ein bisschen doof wieder. Das ist okay.
Also ich habe das metaphorisch
Ich
gesehen.
hoffe, dass
Ich
es so
habe das
ist.
nicht so gesehen, dass das Pombo und er
Ja.
einfach immer bei jedem Film im selben Kino
Genau, dass sie eben
saßen.
der gleiche Kino waren, darum dann so, oh, Schicksal, jetzt macht ihr den Film für das Mädchen, für das. Aber okay, darum, das sehe ich halt metaphorisch. Und das ist ja ein bisschen Meta, weil Pompom am Anfang gesagt hat, mit dass Tearjerker easy ist und er dann sagt, dass es nicht nur für sich macht, sondern auch für alle anderen so ein bisschen. Dann sieht man halt diese traurigen Szenen mit dieser pompösen Musik. Wo ich auch dachte, im Moment, also es hat mich auch ein bisschen bekommen, da ich kurz leichte, feuchte Augen in dem Moment hatte. Wo auch, da kommen wir eh nochmal visuelle, müssen wir auch nochmal kurz einen Abschnitt machen. Aber da war ja auch das Coole mit visuell mit der Filmrolle. Aber da dachte ich auch schon so ein bisschen so, na, jetzt wird es gerade ein bisschen leicht Melodrama. Weiß ich gerade nicht, ob mir das so gut gefällt. Ich nehme das jetzt aber metamäßig so mit, dass halt Pompom am Anfang gesagt hat, Tearjerker ist easy. Da habe ich mich daran zurückerinnert und darum habe ich das dann okay gefunden. Aber ja, darum die zweite Hälfte, da kamen dann so ein paar Sachen, auf jeden Fall die ganzen Sachen, plus dass wir halt viel Gene hatten, wenig miteinander, weil dann Pompo halt weg war, Natalia ja eigentlich keine Rolle gespielt
Ja,
hat.
wobei man halt auch sagen muss, das ist halt der Moment, wo er dran ist, wo er seine
Ja,
Vision
genau.
auf die Leinwand bringen muss. Also das ist schon so sein Moment. Fand ich schon okay.
Ja, aber das hat halt dann so, dadurch, dass es eingerahmt war durch eher so, fand ich ein bisschen schade. Ja, aber das war auf jeden Fall so, als gerade wenn ich auch an den Anfang denke, der Anfang war halt super, also die erste Hälfte war großartig und zum Ende hin hat sich natürlich auch wieder gefangen und halt das Ganze, wie das halt gemacht wird, das halt geschnitten wird zwischen halt dem Film, den er schneidet, also aus seinem echten Leben und sowas, ist halt super, als auch was er halt aus dem Film zieht, wie er sich selbst reinbringt. Das ist halt natürlich dann so das Highlight, was natürlich dann ganz aufgebaut wird über den Film über. Ja, aber halt einfach, das Banker-Ding war halt komplett scheiße. Hat mir gar nicht gefallen.
Ja, also da kannst du auch nicht dagegen argumentieren. Das ist einfach so. Das ist einfach objektiv der schlechteste Teil des Films.
Ja.
So, dann wolltest du noch mal über das Optische reden.
Oh ja, oh ja. Also wirklich, mein Highlight ist halt einfach diese Szene, als er nach draußen schaut, man dieses typische, die Kamerafahrt in sein Auge, was aber dann das Auge wird zur Kamera, Filmkamera ist halt schon geil. Aber dann, wie sie ja da reinspringt und halt diese Lichtstimmungen durchgeschalten werden, wie halt dann man versucht, es halt besser in Stimmung für einen richtigen Film, wie das halt auch natürlich dann 21 zu 9 gezeigt wird. Oh, das ist halt so geil, wie halt diese Lichtstimmung so reingeschalten wird, so hintereinander, das ist halt jetzt immer die weitere Ebene. Oh, es ist geil. Oh, diese Szenen liebe ich halt so sehr. Mega gut. Aber auch so, also transitionmäßig ist halt richtig nett kreativ, dass halt dann irgendwie, okay, die Szene, die gerade vorher war, wird halt im Kino geschaut. Sowas ist halt immer super kreativ. Als er das Skript liest, wenn dann das halt die Seite weitergeht, dann sieht man eine andere Szene. Irgendwie mit den Dreier-Transitions hatten sie es. Also, dass ich weiß nicht, ob das wegen den Rule of Three sein soll, dass halt immer so ein Drittel, nächste Drittel halt so eine Transition machen. Filmrolle haben sie cool benutzt, öfters mal. Speziell, weil ich ja gesagt habe, dann dieser Tearjerker-Szene, wo sie halt bei der Filmrolle zu jeweils einer Person im Porträt weitergehen. Der Shoppen hat mir richtig gut gefallen. Fand ich super. Insgesamt die Charakteranimation ist halt mega. Pombo ist halt noch, sage ich mal, die anime-eskeste Figur. Die anderen sind ein bisschen realistischer. Vielleicht Jean ist auch noch mal ein bisschen mehr anime-esk. Aber gerade bei ihr, wie sie halt, wie aktiv sie ist. Also auch dann sowas, wo sie sich zum Beispiel auch einmal so aufbläst und keine Ahnung was. Hat mir auch gut gefallen.
Also, du willst mir sagen, dieser Film über Filme und Regie hat eine starke Regie.
Ja, darum habe ich mich auch richtig drauf gefreut und das habe ich auch bekommen. Also visuell ist der halt echt Bombe. Und halt dieser eine Shot ist halt einfach, oh, so habe ich mir auch sofort runtergeladen. Nicht nur zehnfach angeguckt, runtergeladen. Den werde ich mir mindestens einmal die Woche noch angucken, Lukas. Liebe ich so fucking sehr, diesen Shot. Ach ja. Genau, und sonst gibt's halt auch so ein paar Kleinigkeiten, keine Ahnung. Einmal als Pompo den Anruf, glaube ich, müsste dann von Ellen gewesen sein, annimmt. Das ist ein kleines Piepsen, sofort nimmst du das Telefon, was dann auch viel über den Charakter aussagt. Und da gibt's halt über das ganze, den ganzen Film so Kleinigkeiten, die halt echt schön sind. Ja, also dafür ist es halt echt toll. Und wir haben auch ein bisschen Action mit halt den zwei Filmen von Pompo am Anfang und am Ende. Wo es ja die Bivus hat, die auch ganz nett einfach sind. Ja, also da ist auf jeden Fall das absolute Highlight, war super. Plus da halt ja. Den Schnitt.
Ja, wie gesagt, der geht auf jeden Fall in meine Film-Rotation. Ich freue mich sehr, dass ich die Blu-ray hier stehen habe, was auch so ein bisschen ja, mein Fluch war, wo wir ja drüber geredet haben, welche Filme wollen wir uns anschauen? Ja, lass uns Pompo machen. Ich habe mir die Blu-ray bestellt und am nächsten Tag, buchstäblich am nächsten Tag, ist er dann auf Amazon Prime angelaufen beziehungsweise wurde dafür bekannt gegeben. Und es ist bei mir häufig so, wenn ich irgendwas bestelle, dann ist es am nächsten Tag auf irgendeinem Streaming-Service. Also nicht am nächsten Tag, normalerweise dauert es dann schon, bis es da ist oder bis ich es gesehen habe oder sowas. Aber Pompo, neue Dimension, direkt bei der Bestellung bekannt gegeben.
Aber das kann ich auf jeden Fall sagen, Bitrate auf Amazon Prime wäre für den Film zu wenig. Ich habe ein bisschen reingeguckt, gerade auch am Anfang schon, wo ja auch dann die eine Party ist auf der Oscar-Feier. Boah, ey, da sieht man ja gar nichts. Und ein paar Effekte, die auch später so, gerade Filmeffekte, wo ja dann ganz viel kleines Zeug ist, sage ich mal, da geht die Bitrate auch ganz schön in die Knie. Also das würde ich schon auf einer Blu-ray schauen mit einer guten Bitrate. Darum hat es sich gelohnt.
Ja, deswegen habe ich es ja. Also, ja, ich weiß, dass es sich gelohnt hat.
Ja.
Das war mir bewusst.
Aber dann noch das Highlight am Schluss, als er gefragt wird, was hat dir am besten am Film gefallen, um einen Film zu machen?
Dass er 90 Minuten war.
Und ich so, ihr Fucker, scheiße, der ist wirklich 90 Minuten, oder? Schlimmer gescrollt, wie lange? Holy shit, der ist wirklich 90 Minuten. Kommt drauf an, ob du die Sekunden mitnimmst.
Ich glaube, danach sind noch 4 Minuten Credits oder sowas.
Genau. Aber ja. Also, wenn du schaust, ist auch ein bisschen schwierig, weil es gibt halt so am Anfang und am Ende kurz so Filmrolle mit hier Filmbeginn, Split hier, also wie auch hier das Filmsplitting, manuell auf Filmrollen, am Schluss Filmend, je nachdem, ob du, wenn das anfängt oder wenn diese kurze Minisequenz vorbei ist, das dazu nimmst. Selbst dann, also ich habe gemessen, es müssten 7 Sekunden drüber sein. Also es sind genau 90 Minuten und 7 Sekunden, wenn du das Beginn und End mitnimmst. Aber es kann auch sein, dass im Original genau 90 Minuten war. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Frame-Anzahlen. 24 FPS, 23,96, ob das dann diese 7 Sekunden Unterschied sind über die ganze Laufzeit. Aber ich so, oh, ihr Scheiße, ihr habt diese 90 Minuten gemacht. Also es ist schon, wenn man das schon im Film sagt, finde ich auch gerade als Ende richtiger Banger. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ja, ja, das ist nochmal Hype.
Das ist halt großartig und es unterstreicht nochmal diese These mit den 90 Minuten.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde mich dann jetzt fragen, beim Schnitt dieser Podcast-Folge, was ich darin sehe von mir.
Wie du es auf 90 Minuten strecken kannst.
Nee, was ich darin sehe, weil ich weiß nicht, also Filmschnitt, ich habe halt mal Videos früher geschnitten, aber gerade wenn man jetzt auch noch sich so anguckt, im Film, wo ja wirklich so, du hast dann 8-mal die Szene in andere Perspektiven und Ähnlichem. Und das hat man natürlich nie so gemacht.
Du hast ja häufig auch, also ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, Aber im Film, so beim Drehen, benutzt man ja mittlerweile irgendwie so 16K-Kameras. Also in einer absolut überkrassen Auflösung. Und beim digitalen Bearbeiten wird dann einfach reingezoomt
Ja.
zu dem Teil, den man dann wirklich zeigen will. Also man hat einfach einen viel größeren Bildausschnitt, wie das, was es letztendlich sein soll. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, ja, näher ranzugehen, weiter wegzugehen.
Ja, also und selbst Audioschnitt ist auch was komplett anderes. Das heißt, da kann ich das nicht nachvollziehen. Für Darstellung von Hollywood ist schon japanisiert. Ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass.
Was? Nyanywood, das ist japanisiert?
Ja, ich habe halt im
Was? Was
Vorfeld
erzählst du, Julian?
gelesen, dass in den USA beim Filmrelease gab es auch entweder vorher oder danach, so wie dann mit dem Regisseur, so keine Ahnung, 10, 20 Minuten, wie damals ja auch bei Look Back, wo sie auch gesagt haben, dass sie nicht genug Budget hatten, um halt vor Ort zu gehen. Und das heißt, haben halt von sich aus wahrscheinlich, was sie so denken, Hollywood ist, vielleicht Dokumentationen, irgendwelche, die Orte und so weiter, hat man halt manchmal schon ein bisschen gemerkt. Also gerade zum Beispiel da der Nebenjob von Natalie, wo sie dann an der Baustelle steht, ist halt komplett japanisch. Also es wird nicht in
Ja.
L.A. so sein, dass es gemacht wird. Und keine Ahnung,
In
ich.
LA ist man dann natürlich Barista.
Richtig. Und dass jetzt irgendwie Martin sagt, dass er, dass das der Schauspieler Nummer 1 ist, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so Hollywood-typisch
Ja,
ist.
das macht auch keiner.
Ja, so ein bisschen. Genau, das heißt, da ist natürlich doch mal ein bisschen der japanische Winkel auf Hollywood und wie halt vielleicht dann Film gemacht wird.
Aber ist ja auch gut so.
Ja.
Also Hollywood ist sowieso teilweise sehr ja, auf sich selbst bezogen. Und da brauche ich nicht nochmal Hollywood. Da ist okay, wenn wir
Richtig.
japanisiertes Hollywood sehen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch mal ganz interessant gewesen. Ja, genau. Also so als Fazit, ich war mit hohen Erwartungen bin ich rein, wurde nur wegen den Erwartungen ein bisschen enttäuscht, aber den Film finde ich trotzdem super. Gerade wenn ich dann beim nächsten Mal den nochmal anschauen werde und dann weiß, was auf mich zukommt, habe ich richtig Bock drauf. Visuell ist es halt mega. Charaktere haben mir Jean und Pompo auf jeden Fall gut gefallen und Mystia. Und so ist halt ein echt spaßiger Film, der halt visuell einfach richtig interessante Sachen macht. Also das ist auf jeden Fall super.
Ja, die große Enttäuschung ist halt dieser ganze Banker-Arc.
Ja.
Ja, also für mich ist das auch ein großartiger Film. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Den sollte man wahrscheinlich mindestens einmal gesehen haben.
Richtig.
Genau, also große Empfehlung.
Ja. Ich bin dann gespannt, was der nächste Film vom Team ist. Ich habe auch noch mal geguckt, was auch der Director gemacht hat, der Regisseur. Muss ich auch sagen, holy shit, also richtig bei ein paar guten Sachen mitgearbeitet. Also auch schon, wenn ich sehe, Assistant Producer, zum Beispiel bei Millennium Actress.
Ja, das hab ich auch gesehen und ich habe auch gedacht, alles klar. Also, du warst der Jean für Satoshiko und Spompo.
Richtig, dann bei der Attack on Titan ein paar Sachen mitgemacht und ganz interessant, Karano Kyokai, Garden of Sinners, der fünfte Film, der auch der Film ist, der regiemäßig, storymäßig am interessantesten was macht. Wofür, glaube ich, auch bei den meisten dann Garden of Sinners ein bisschen im Kopf geblieben ist. Also, da freue ich mich schon auf seinen nächsten Film auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ganz nice.
Ja, ich glaube auch. Damit sind wir durch. Wir haben es nicht ganz auf die 90 Minuten geschafft, aber wir sind auch im Podcast und kein Film. Also verabschieden wir uns schon mal, oder?
Korrekt.
Dann, ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, Lukeohl auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori Nonstop, Baccano, Aria the Animation, Monogatari Außer Parke und Giso, auf in Monster Season, One Outs, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi, Revue Startup Movie und Today's Menu for the Emiya Family. Ja, Studio Clap, vielen Dank.